Josef Roth. Karriere. Er war 23 Jahre zweiter Buchhalter bei der Firma Reckzügel und Company, Sattel- und Riemenzeugexport en gros, und verdiente 350 Kronen im Monat. Und hieß Gabriel Stiegelecker. Und weiters ist über ihn zu sagen, dass er, um nicht ganz zu verhungern, nach Nebenverdiensten suchte und einige fand. Er leistete bei den Firmen Brüder Polacek, Simon Silberstein und Bruder, Rosalie Funke Aushilfsdienste jeden Monat einige Tage vor Ultimo. Zusammen hatte Gabriel Stiegelecker 675 Kronen im Monat, und davon starb er nun schon 3 Jahre und 5 Monate lang. Er war ein ausgezeichneter, prompter und verlässlicher Buchhalter. Die Firmen Brüder Polacek, Simon Silberstein und Bruder und Rosalie Funke konnten sich dank den Leistungen des Gabriel Stiegelecker einen eigenen Buchhalter ersparen. Er hielt ihre Bücher in Ordnung, wusste auch, was vor Steuerbehörden und Polizei verborgen bleiben musste, und war diskret wie ein Brunnenloch. Gabriel Stiegelecker liebte seinen Beruf. Die grüne Tinte bevorzugte er vor der blauen und vor dieser die rote. Aber am liebsten war ihm die violette. Alle Buchhalter der Welt schrieben Zahlen in schwarzer Kaisertinte. Gabriel Stiegelecker schrieb grundsätzlich violette Zahlen. Er behauptete, von der violetten Tinte bestimmt zu wissen, dass sie dauerhafter sei als die andere und mit einer unerreichbaren Intensität durch die Poren des Papiers dringe. Ja, es sei sogar anzunehmen, dass mit violetter Tinte geschriebene Ziffern noch lange nach dem völligen Zerfall des Papiers, gleichsam wie transparente Bilder in der Luft, fortbeständen. Was die von Gabriel Stiegelecker geschriebenen Ziffern selbst betrifft, so ist zu bemerken, dass sie niemals mit anderen zu verwechseln waren. Sie hatten eine persönliche Note, einen Charakter, waren Individualitäten. Die 3 hatte keinen Bauch, die 2 keinen Buckel, die 7 keinen Schwanz, sondern alle Ziffern hatten Linie, waren zart und schlank wie moderne Frauen und konnten an künstlerischem Schwung nur von Modellzeichnungen in den neuesten Modezeitschriften übertroffen werden. Denn Gabriel Stiegelecker liebte seine Geschöpfe, die Ziffern. Er blies ihnen sozusagen seinen Atem ein, und davon erschienen sie so unterernährt. Er spielte mit ihnen wie ein Knabe mit Zinnsoldaten. Er ließ sie in Doppelreihen aufmarschieren und markierte den Rand eines Exerzierplatzes durch einen grasgrünen Strich. Oder er richtete mit roter Tinte ein Blutbad unter ihnen an, das aber niemals mutwillig und schrankenlos sich über das Blachfeld ergießen durfte, sondern mittels eines Lineals gewissermaßen in säuberliche Kanäle abgeleitet wurde. Ordnung musste sein, auf jeden Fall. Nur so ist es zu verstehen, dass Gabriel Stiegelecker nun schon den 6. Monat des 4. Jahres mit 675 Kronen Monatslohn stirbt. Ich sage stirbt, nicht etwa aus Vergesslichkeit, sondern mit Absicht. Denn die Geschichte ist wahr. Gabriel Stiegelecker heißt anders, aber er lebt. Die Geschichte ist übrigens zu merkwürdig, als dass jemand anderer als das Leben sie erfunden haben könnte, wie aus dem Folgenden zu ersehen ist. Gabriel Stiegelecker war immer noch Gast am Stammtisch im Café Aspern, wo er allsonntäglich einen Schwarzen mit Saccharin trank. Und allsonntäglich musste er, der gerade damit beschäftigt war, über den seltsamen Patina-Glanz seiner gestern erstandenen violetten Tinte nachzudenken, Vorwürfe anhören, warum er denn noch immer nicht eine Gehaltserhöhung verlangt habe und ob er denn nicht einsehe, dass er schändlich ausgebeutet würde, heutzutage von der Firma, der sauberen Gesellschaft. Um diese Vorwürfe rasch und sicher vergessen zu können, ging Gabriel Stiegelecker jeden Sonntag nach der Stammtischsitzung ins Büro Zahlen schreiben. Gabriel Stiegelecker erledigte das ganze Montagsmorgenpensum und wäre eigentlich sehr glücklich darüber schlafen gegangen, wenn ihn nicht die Sorge geplagt hätte, dass er am nächsten Morgen nichts mehr zu tun haben würde. So waren Gabriel Stiegeleckers Sonntagsnächte qualvoll und zerrissen. Gabriel Stiegelecker war überhaupt gegen Sonntage. An einem und demselben Tag geschah Folgendes. Die Wäscherin kündigte eine 10-prozentige Erhöhung an. Die Elektrische führte den 2-Kronen-Tarif ein. Und die Wirtin erhöhte den Mietzins mit Rücksicht auf die Verteuerung der Elektrizität um 30 Kronen. Dass Gabriel Stiegelecker trotzdem kein elektrisches Licht im Zimmer hatte, setze ich als selbstverständlich voraus und erwähne es nur zum Zweck der Beruhigung aller jener, die sich etwa über das Vorgehen der Wirtin Gabriel Stiegeleckers aufregen sollten. Diese drei Katastrophen veranlassten den zweiten Buchhalter Gabriel Stiegelecker, sich beim ersten Buchhalter Rat zu erbitten. Der erste Buchhalter nahm seine Brille ab, die er bei der Arbeit trug, und setzte den goldenen Zwicker auf, was er sonst nur zu tun pflegte, wenn ihn der Prokurist rufen ließ. Der erste Buchhalter sah aber nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, durch die Mitte der Zwickergläser, sondern über den oberen Goldrand hinweg auf Gabriel. Dabei neigte er den Kopf auf die Brust, und es sah aus, als wollte er mit imaginären Hörnern gegen Gabriel anrennen. »Die 20-prozentige Aufbesserung dürfte Ihnen doch wohl genügen, oder nicht?« sagte der erste Buchhalter, der nur deshalb Erster war, weil er schon 32 Jahre im Hause Ziffern schrieb, nur mit Kaisertinte natürlich. Seine Frage war geflüstert, aber sie trug deutlich die Tonfarbe eines etwa in Wolkenpölstern gedämpften Donnergrollens. »Ich habe keine 20-prozentige Aufbesserung erhalten«, stöhnte Gabriel. »Dann müssen Sie sie verlangen«, sagte der erste Buchhalter laut, wobei er den Zwicker wieder abnahm und die Brille aufsetzte. Infolgedessen musste sich Gabriel Stiegelecker entfernen. Er ging an seinen Schreibtisch und dachte nach. Eine 20-prozentige Aufbesserung direkt verlangen konnte man nicht. Wohl aber konnte man unter behutsamer Berufung auf die seinerzeit gütigst erfolgte Aufbesserung an alle Angestellten und mit Rücksicht auf die durch die allgemeine Teuerung besonders erschwerte Lebensführung um eine Gehaltserhöhung von 50 Kronen ergebenst ansuchen. Gabriel Stiegelecker tauchte eine neue Feder in die violette Tinte mit dem seltsamen Patina-Glanz und schrieb einen Brief an seinen Chef. Er bat um 50 Kronen und zeichnete schließlich nicht nur hochachtungsvoll ergebenst, sondern auch noch ganz tief in der unteren Ecke rechts seinen Namen. So tief, dass der Familienname fast unter den Tisch gefallen wäre. Am nächsten Morgen fand Gabriel Stiegelecker auf seinem Tisch einen Brief, in dem ihm die Firma mitteilte, dass sein Gehalt ab 15. dieses um 25 Kronen mehr betrage. Zu Hause fand Gabriel Stiegelecker zu seiner großen Überraschung einen anderen Brief vor, und zwar von der Firma Simon Silberstein und Bruder, bei der Gabriel aushilfsweise Buchhalter war. Vielleicht stand darin um Gottes Willen, dass die Firma auf seine weiteren Dienste verzichte, dann konnte er freilich verzweifeln. Aber die Firma Simon Silberstein und Bruder teilte dem Buchhalter Gabriel Stiegelecker mit, dass sie ihren Betrieb bedeutend erweitert habe und dass sie ihn als ersten Buchhalter mit einem Anfangsgehalt von 1000 Kronen zu engagieren wünsche. Gabriel Stiegelecker möchte sofort schriftlich mitteilen, ob er diese Stellung anzunehmen bereit eventuell in der Lage wäre. Gabriel Stiegelecker überzeugte sich zuerst von der Echtheit der Unterschrift und setzte sich sofort an seinen Schreibtisch, um seine Bereitwilligkeit zum Eintritt bei der Firma Simon Silberstein und Bruder unter den ihm im Schreiben Zahl so und so mitgeteilten Bedingungen kundzugeben. Aber er erinnerte sich, dass er zu Hause keine violette Tinte habe. Mit schwarzer Kaisertinte aber konnte er einen Brief von solch entscheidender Bedeutung natürlich nicht schreiben. Während er Polenta mit Soße aß, kamen ihm Bedenken. Jetzt musste er natürlich kündigen. Aber wie? Konnte man so ohne weiteres einen Brief an die Firma schreiben? Ging das so? Jetzt war er 23 Jahre im Hause. Noch 2 Jahre und er würde ein Jubiläum feiern. Der Chef selbst würde kommen und ihm ein Präsent überreichen, vielleicht eine außertourliche Zuwendung, und der Prokurist würde eine kleine Rede halten, und der Oberbuchhalter würde seinen goldenen Zwicker aufhaben. Konnte man so ohne weiteres kündigen? Und wenn schon. Die Kündigung allein hätte natürlich wenig gemacht. Aber sicherlich würde ihn der Chef, zumindest Herr Reckzügel Junior, in das Chefzimmer rufen. Und das Zimmer, ja, das war es, was Gabriel eigentlich fürchtete. Es war eine Doppeltür. Die erste war aus Holz und die zweite war gepolstert. Sie erinnerte so von ungefähr an eine Kassaschranktür, nur war sie lautlos und vornehm. Wenn man die Tür nur ansah, fühlte man schon weiche Müdigkeit. Sitzend auf gepolsterten Lederstühlen war man in den vorhypnotischen Zustand versetzt, in den man unbedingt fallen musste, wenn der Herr Reckzügel jemanden anredete. Im Zimmer standen breite, behagliche Ledersofas um einen nussbraunen Tisch. In der Ecke links wuchtete ein massiver Schreibtisch, und an der linken Wand schlief die braune Feuerkassa mit ihren zugefallenen metallenen Klappenlidern über den Schlössern. In der Luft aber war ein sinnbetörender Duft von Havanna, Ananasäpfeln und Perolin. Dieses Zimmer malte sich Gabriel so deutlich aus, dass er in eine Art Lethargie fiel. In diesem Zustand schrieb er einen Brief an die Firma Simon Silberstein und Bruder, indem er hervorhob, dass er die Ehre wohl zu schätzen wisse, aber mit Rücksicht auf sein langjähriges Verhältnis zu dem Hause, in dem er jetzt seit nunmehr 23 Jahren bedienstet sei, um eine Bedenkzeit von 8 Tagen bitten müsse. Diese 8 Tage waren die unangenehmsten in Gabriels nicht sehr angenehmem Leben. Gabriel Stiegelecker hatte sogar seine Ziffern vergessen. Er dachte nicht mehr recht an sie, und es kam vor, dass er, man denke, mit schwarzer Kaisertinte eine ganze Zahlenreihe auf der Sollseite schrieb. Hier und dort hatte sogar eine 2 schon einen Buckel, eine 7 schon einen Schwanz. Es war schrecklich. Am Montag hatte sich Gabriel zu entscheiden. Am Sonntag ging er nicht in sein Stammcafé und auch nicht ins Büro. Vielmehr machte Gabriel einen Spaziergang durch den Stadtpark in Anbetracht des schon frühlingsmilden Wetters und begegnete der Firma Simon Silberstein und Bruder. Die Firma Silberstein und Bruder war unerhört freundlich mit Gabriel. Sie nahm die Voraussetzung, dass er als Buchhalter eintreten würde, als schon gegeben an und ließ sich überhaupt nur mehr in Detailfragen ein. Schließlich lud sie ihn auch noch zu einem bescheidenen Nachtmahl im Parkrestaurant ein. Als Gabriel am Sonntagabend heimkehrte, stand es bei ihm fest, dass er bei der Firma Silberstein und Bruder eintreten würde. Er stand um 5 Uhr früh auf, rasierte sich und machte mit einem Stuhl Gelenksübungen. Er atmete tief, hielt den Atem ein und führte sich überhaupt sehr sonderbar auf. Er gymnastizierte sich Mut zu. Dann fuhr er ins Büro mit der Straßenbahn, zum ersten Male seit der Einführung des 2-Kronen-Tarifes. Er setzte sich schnell und mit jünglinghafter Gebärde an den Schreibtisch, tunkte eine neue Feder in die violette Tinte mit dem seltsamen Patinaglanz und schrieb seine Kündigung. Just als er hochachtungsvoll ergebenst schließen wollte, kam der Diener. Gabriel sollte zum Chef. Seit dem 1. Jänner, an welchem Tage Gabriel Stiegelecker nach althergebrachter Sitte dem Chef viel Glück zum neuen Jahre gewünscht hatte, war Gabriel Stiegelecker nicht in dem gefährlichen, hypnotisierenden Zimmer gewesen. Was wollte der Chef? Vielleicht hatte er schon eine Ahnung und wollte gar Gabriel zuvorkommen? Nun, desto besser. Im Zimmer des Chefs duftete es sehr nachdrücklich nach Zigarren, Ananas und Perulin. Der Herr Reckzügel Senior stand in der Mitte unter dem Kronleuchter, dessen unterster Messingknopf sich bequem in seiner Glatze spiegelte, und hielt einen dunkelblauen Rock in der Hand. Gabriel blieb hart an der gepolsterten Tür stehen. Er war betäubt. Wie durch eine sehr dicke Wand hörte er den Chef.
»Herr Stiegelecker, ich wollte nur sagen, dass ich diesen noch an und für sich«,
Herr Reckzügel sagte immer an und für sich,
»sehr gebrauchsfähigen Rock in meinem Schrank gefunden habe. Ich glaube, bemerkt zu haben, dass Sie sich gegenwärtig leider in nicht sehr günstigen Verhältnissen befinden. Ich wollte nur sagen, dass an und für sich nichts daran wäre. Sie wissen, wie ich's meine, wenn Sie etc.«
Herr Reckzügel sagte immer etc., wenn er nichts Passendes wusste. Gabriel Stiegelecker wankte mit dem Rock hinaus und an seinen Schreibtisch. Hier brach er zusammen. Den Kündigungsbrief zerriss er in unzählige Fetzen und dachte dabei angestrengt nach, dass er den Rock zerreiße. Wie konnte man da kündigen? Der Rock! Durfte er so undankbar sein? Einen Rock hatte ihm der gegeben, und er sollte kündigen. Das tat er nicht, er, Gabriel Stiegelecker. Sondern er tat Folgendes. Er tunkte abermals eine neue Feder in die violette Tinte mit dem seltenen Patinaglanz und schrieb an die Firma Simon Silberstein und Bruder, dass er für die gestrige freundliche Einladung sehr dankbar sei, jedoch mit Rücksicht auf ganz besondere, erst im Laufe der letzten Stunde eingetretene Umstände gezwungen sei und so weiter. Dann schrieb Gabriel mit derselben Feder tadellos schlanke Ziffern, mit violetter, patina schimmernder Tinte auf die Habenseite. Es waren die herrlichsten Ziffern, die Gabriel Stiegelecker je geschrieben hatte.